Eigentlich stand der Predigttext für heute im 1. Korintherbrief, wo Paulus sagt, lebt so, als ob ihr nicht verheiratet wäret. Ja, ins Reich Gottes hinein. Und dachte ich mir, eigentlich schöner als der Text im Markus-Evangelium, wo es um die Scheidung geht. Und dann dachte ich mir, nein, ich wähle genau den Text, den Sie vorgelesen haben im Markus-Evangelium, als den Predigttext. Denn ich will hier anfangen, wo wir sind, wo wir leben. Predigttext zur Ehescheidung. Für sicherlich nicht wenig von uns ist das ein heikles Thema. Vielleicht schmerzhaftes Thema. Vielleicht ein Thema, wo wir auch nachts wachgelegen haben. Daher also greifen wir es mal an und schauen, was wir damit machen können. Ehe, die Liebe. So fängt es ja meistens an für viele von uns. Und dann merkt man auch schnell, dass das Leben zerbrechlich ist. So schnell zerbrechen die Dinge, selbst die schönen und wahren und guten. Manchmal ist da dann nur noch ein Scherbenhaufen von übrig. Und das ist nicht erst heutzutage so, sondern wenn man mal so durch die Bibel durchblättert, fängt es schon bei Adam und Eva an, schön im Paradies, im Garten Eden. Dann kommt der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse dazwischen mit der süßen Frucht und zerbrochen ist es. Die Israeliten in das geheiligte und versprochene Land unterwegs sind sie, ja, bis dann zu dem Moment mit dem goldenen Kalb und so weiter, wir kennen die Geschichten, vorbei ist. 40 Jahre durch die Wildnis müssen sie laufen und Entbehrung erleiden als Schule. Naja, und dann natürlich auch die Pharisäer und auch die Jünger Jesu, die nie was verstehen und begreifen. Die Pharisäer, die probieren, ihn in die Falle zu locken, weil sie ihn zerbrechen wollen. Scherbenhaufen, wo man hinschaut. Diese Falle, die sie Jesus stellen wollen, in unserer Geschichte heute. Sie fragen ihn, oh, ist es rechtens, dass eine Ehe geschieden werden darf? Hätte Jesus jetzt gesagt, ja, ne? Hätte es eine Fraktion gegeben, die sagt, Blasphemie, ne? Das wäre schon schlecht. Hätte er gesagt, nein, ist verboten. Hätte es eine andere Fraktion gegeben, die sagte, Blasphemie, denn Moses sagt ja. Also antwortet Jesus gar nicht, sondern er sagt, was hat denn Moses geschrieben? Ja, das, man kann, also der Mann kann der Frau so ein Zertifikat geben und dann ist es in Ordnung und so weiter. Und dann fragen ihn die Jünger, was meint er denn damit, mit der Hartherzigkeit, wegen Moses dieses Gesetz geschrieben hat? Was denn jetzt zur Scheidung? Was ist denn richtig? Und in der Antwort sagt Jesus ja, er verändert das Gesetz erstens, also Männer und Frauen können so ein Zertifikat ausstellen, ne? Aber dass, wenn die wieder heiraten, dass das Ehebruch sei. Verbruch, ein Bruch einer Verbindung, die da war. Was sagt Jesus eigentlich? Man könnte sich jetzt vorstellen, Jesus macht das Gesetz nur härter. Man darf noch nicht mal mehr heiraten danach. Was er aber eigentlich tut, und das schauen wir uns ein bisschen näher an zusammen, ist zu sagen, hier ist das Gesetz Mose und hier ist die Intention Gottes. Und da passt was nicht zusammen. Wir müssen am Anfang anfangen. Und am Anfang schuf Gott das Leben. Und Gottes Absicht war, dass das Leben eine wundervolle Erfahrung sein sollte. Zusammengehörigkeit alles Lebens, Gemeinschaft, Freude im Überfluss. Denn das war Gottes Intention, soweit ich das wissen kann, überhaupt Leben zu schaffen, zu sagen, ich nehme von mir meinen Atem und gebe dem der Erde, sodass da Leben sein kann, mit dem ich in Beziehung stehen kann, dass ich lieben kann. Und so schuf Gott. 1. Buch Mose, 2. Kapitel. Gott beginnt mit der Arbeit und Gott, der Herr, macht den Menschen, Adama, den Erdling, aus Staub von der Erde und blies ihn den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch, der Erdling, ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, macht aus der Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle Vögel unter dem Himmel und brachte sie zum Menschen, dass er sähe, wie er sie nennen wollte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und indem man einen Namen gibt in dieser Kultur, bedeutet das auch, dass man eine Beziehung eingeht. Dass man Verantwortung hat, so ähnlich wie der kleine Charlotte einen Namen bekommen hat. Gott dachte also, dass wie das für Gott selbst wahr ist, indem er den anderen schafft, ein anderes schafft, dass das befriedigend wäre als Freund, als Kumpane für den Erdling. Aber so war es natürlich nicht, denn nennen ihn jetzt mal Adam, Adama, Erdling, der wollte lieber jemanden noch haben, der so ist wie er selbst. Eine Gefährtin. Das ist jetzt eine Nebenbemerkung. Also wir sind hier mit der Predigt, Nebenbemerkung platziere ich mal hier. Ich finde es eigentlich ganz spannend zu bemerken, dass für Gott der Gedanke, einfach anderes Leben zu schaffen, die erste Idee war, das sind die richtigen Helfer, das sind die richtigen Freunde für diesen Erdling, den ich gemacht habe. Aber Adam wollte jemanden, der so aussieht wie er selbst. Und dann gibt es die Geschichte mit der Rippe und so, wissen wir alle, ne? Ich frage mich, ob es da schon angefangen hat, dieser Selbstbezug der Menschen zu sich selbst. Aber Gott sagt, gut, ich möchte, dass du fröhlich bist und dich freust, macht also aus der Rippe die Erdlingin, right? Also eine Frau, Eva. Und Adam freut sich so, dass er das erste Mal seine Sprache verwendet, um ein Lied zu singen, vor Freude in Gedichte ausbricht. Und so segnete Gott dann das Leben auch mit Freiheit. Denn in Gott ist ja Freiheit, Gott entscheidet frei und diese Freiheit gibt er auch dem Leben, den Menschen. Was heißt das? Es ist die Freiheit, dass ich frei in meiner Beziehung zu den anderen sein kann, dass meine Liebe und meine Sorge für die Welt und für alles Leben frei ist, dass ich mich dafür entscheide, dass das Leben ein Geschenk ist, das ich jetzt in meinen Händen halte und was damit machen kann. Nicht erzwungen, frei. Und wir wissen, wie die Geschichte natürlich weitergeht. In dieser Freiheit und Bezauberung mit sich selbst sehen Adam und Eva, diese Erdlinge, dann den Baum des Wissens von Gut und Böse mitten im Garten stehen. Und Gott sagt, nicht pflücken die Frucht des Wissens. Natürlich haben sie die dann gepflückt. Wenn man einem Menschen sagt, tu das nicht, ja, ne, wissen wir dann, wie es weitergeht. Also genießen sie die Frucht, sie wissen von Gut und Böse und sie fliegen auf den neuen Schwingen dieser Kenntnis über den Gartenzaun, über den Zaun des Garten Edens und sie sind und landen in der Welt. In der Welt, wie wir die alle kennen. In der Welt, in der es Gutes gibt und Böses, Leben und Tod, Krankheit und Heilung, Hochzeit und Scheidung, Gemeinschaft und Kriege. Wir sind hier gelandet, in unserer Welt. Dann gibt es Gottes Gesetze. Und darum geht es ja in dieser Debatte, die Jesus mit den Pharisäern und seinen Jüngern hat. Es gibt alle möglichen Gesetze, verschiedene Arten der Gesetze in der Bibel. Ich nehme jetzt mal die 10 Gebote, weil die meisten von uns die ja kennen. Was sind denn die 10 Gebote? Die 10 Gebote sind eine Art Beschreibung, wie Gott sich das Leben vorstellt. In Liebe und Sorgfalt zueinander, sich unterstützend und so weiter. Mit Gott als dem zentralen Ankerpunkt. Die 10 Gebote sind eigentlich eine Beschreibung davon, wie das Leben sein soll, wie das Leben gedacht ist, wie das Leben gemacht ist. Moses bringt die vom Berg, die Israeliten warten und sind des Wartens müde. Was passiert? Goldenes Kalb, Moses zerbricht die Steinplatten und muss dann wieder auf den Berg. Und diesmal muss er sie selber schreiben. Und das, ich bewege mich jetzt im Reich der Fantasie und meiner Vorstellung, aber die Steinplatten mit den 10 Geboten, die Moses zurückbringt, sind alles Verbote. Von der Beschreibung des Lebens, des wahren Lebens, gibt es du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Es werden Gesetze. Und wie funktionieren denn diese Gesetze? Sind sie für uns eine Beschreibung des Lebens? Ja, sodass wir uns daran erinnern, aber sie werden auch zum Spiegel, den man sich jeden Tag mal so vorhalten kann und dann schaut man da mal rein und sagt ja, wie sieht es denn bei mir aus? Habe ich diese Gebote gehalten, eingehalten? Und was mich betrifft, ich brauche ungefähr 10 Finger jeden Tag, um zu sehen, welche ich gebrochen habe. Dieser Spiegel, in den wir hineinschauen, urteilt und für die allermeisten von uns, für uns alle, verurteilt dieser Spiegel. Und so stehen wir in dieser Welt, hier und heute, jenseits von der Perfektion des Garten Edens, verurteilt da. Und wenn wir ein Gewissen haben, dann sind wir vielleicht auch freudlos darüber, unzufrieden. So. Es gibt die Intention Gottes, das Leben beschreibt, und es gibt die Gesetze, die 10 Gebote, die verurteilen, und dann gibt es ein Gesetz wie von Moses. Was Moses tut, er muss ja so eine ganze Gruppe leiten, und ich weiß nicht, was da los war bei den Israeliten. Irgendwas. Jedenfalls gab es so viel Krach in den Häusern oder in den Hütten, dass er sagt, ich muss regeln, wie verheiratete Leute sich auch trennen können. Moses Gesetz kam, was Jesus nennt, die Härte oder die Hartherzigkeit der Menschen, musste geregelt werden, irgendwie. Ich weiß nicht, ob es da Mord und Totschlag gab und dann war das besser, dass man, also er dachte nur, die Frau dürfte dann aus dem Haus gesendet werden, wie auch immer. Da kam Moses Gesetz her. Es ist also eigentlich ein Gesetz, was damit zu tun hat, was wir im Spiegel sehen. Die Realität ist, wer von Ihnen ist oder war verheiratet? Ja, viele, ja. Ja. Wir alle sind verheiratet oder geschieden oder zusammenleben, wie auch immer, mit jemandem, der nicht perfekt ist. Wir sind alle angeknackste Tontöpfe, ja, um mal biblisch zu sprechen. Wir selber natürlich auch. Ist die Ehe, wie sie passiert und wie wir uns dafür entscheiden, findet in dieser Welt statt, wo es niemanden gibt, der perfekt ist. Und in dieser Welt Muss man sich um die Ehe bemühen, um das Zusammenleben? Das kennen Sie wahrscheinlich alle. Es kostet Arbeit, diese Beziehung wachsen zu lassen und schön zu machen. Und manchmal funktioniert es nicht. Und dann steht man vor so einem Scherbenhaufen. Und je länger man davor steht und mit dem lebt, desto öfter schneidet man sich und verletzt sich. Und dann ist es vielleicht das Gnädigste, dass man sagt, okay, das müssen wir trennen, das müssen wir scheiden voneinander. Und dann geht man seine eigenen Wege. Aus der Perspektive von Eden, aus der Perspektive, die Jesus bringt, die Intention Gottes, kann ein Bündnis des Lebens nicht gebrochen werden. Das ist Eden, Königreich Gottes, die Welt, die perfekt ist. Wir können nicht wie diese Pharisäer, die mit Jesus gesprochen haben, sagen, weil Moses das gesagt hat, der heilige Super Moses, deswegen ist das Gottes Gesetz. Nein. Gottes Intention ist das Zusammenbleiben. Was Moses gesagt hat, handelt davon, wie wir in dieser Welt leben, wer wir sind, was wir können und was wir nicht vermögen. Jesus sagt, vermischt mir das nicht. Tut nicht so, als ob eure Gesetze Gottes Gesetze wären. Wo bleiben wir denn dann in dieser Welt? Verurteilt, nicht perfekt, zerbrochen, manchmal auch Ehen zerbrochen. Wohin dann? Wohin kam Jesus denn? Wir sind ja nicht alleine, das ist das Wichtige. Jesus kam nicht nach Ehen, sondern Jesus kam in diese Welt. In diese Welt, wo das eben manchmal zerbricht. Und er kam zu uns, um uns von der Liebe Gottes zu berichten, um uns zu heilen, um uns zu vergeben, um zu sagen, du bist gefallen und jetzt steh wieder auf und ich helfe dir dabei. Und schau, ob du nicht wachsen kannst, verstehen kannst. Jesus, Gott mit uns, Emmanuel, kam genau in unsere Realität, weil wir da Hilfe brauchen und Liebe brauchen. Wer von Ihnen geschieden ist, weiß, dass man den Zuspruch braucht, dass man ohnehin mit Schuldgefühlen da sitzt. Gott kommt in Christus zu uns, um uns zu heilen und zu vergeben. Und wer jetzt denkt, ich bin noch glücklich verheiratet oder gar nicht, habe das Problem nicht, Jesus spricht weiter mit den Jüngern. Denn die Jünger sind mit ihm da und da kommen auf einmal Kinder. Und die Jünger sind ungehalten, weil die Kinder vielleicht schreien oder Kinder in der Zeit hatten fast keinen Wert. Auf der sozialen Leiter standen die ganz unten. Und da kommen die auf einmal und nerven irgendwie und das war so schön festlich und alles und elitär so ein bisschen. Und die sind böse, die Jünger, und sagen, Kinder, haut ab, raus hier, weg von euch hier, Jesus ist für uns. Und Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Was sagt er aber eigentlich? Er sagt, meine Jünger, ihr wollt die Kinder von mir scheiden. Ihr wollt meine Beziehung zu ihnen zerbrechen. Das ist auch Scheidung. Das ist auch Scheidung. Scheidung ist nicht nur der Ehebruch zwischen zwei Leuten. Was Jesus sagt, denkt das weiter. Wann scheidet ihr euch ab von jemandem oder scheidet jemanden ab von euch? Wann schickt ihr jemanden zum äußersten Rand? Wann wollt ihr keine Beziehung zu jemandem knüpfen? Wann kehrt ihr euch ab? Von Menschen oder der Natur? Von der Schöpfung? Wenn ihr euch abwendet und jemanden ausscheidet, wegschickt, außen haltet, dann begeht ihr Ehebruch. In dem Sinne von der Scheidung, von dem Zerbrechen des Bündnisses des Lebens. Im Psalm 8 heißt es, wenn ich anschaue deinen Himmel, deine Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkest und des Menschen Kind, dass du dich um es kümmerst? Und meine Frage ist, da brauche ich jetzt keine Antwort zu hören, aber vielleicht als Gedanke mal den mitzunehmen. Wie wollen wir diese Gnade leben, dass wir in der zerbrochenen Welt, die wir zerbrechen, sonst niemand, wie wollen wir in der zerbrochenen Welt mit dem Geschenk der Gnade, die uns heilt und verbindet und mit Gott wieder verbindet, wie wollen wir damit leben? Was wollen wir damit machen? An wen müssen wir uns wenden vielleicht? Zu wem müssen wir die Hand ausstrecken? Damit wir nicht immer scheiden, sondern zusammenbringen. Jeder wird darauf seine eigenen Antworten finden. Möge Gott uns seinen Segen dafür geben. Amen.